Natürlich ist mir das auch nicht egal, was Menschen von mir denken. Insbesondere natürlich nicht die, die mir am nächsten stehen, meine Familie. Es ist mir nicht egal, was meine Frau und meine Kinder von mir halten. Schließlich sollen sie Vertrauen zu mir haben und wissen, dass sie mir wichtig sind und dass sie sich auf mich verlassen können in allen Lebenslagen. Im Blick auf meine Arbeit ist mir das auch überhaupt nicht unwichtig, was Menschen von mir denken. Es ist mir nicht egal, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, vielleicht sagen, ach, lass den Mann reden. Ich arbeite ja jetzt in Hildesheim im Michaeliskloster in der Ausbildung von Lektoren und Predikanten und mir liegt sehr viel daran, dass die Leute, die dann aus den Gemeinden zu uns geschickt werden, die Ausbildung machen und hinterher wieder zurückgehen, natürlich sagen, ja, das, was wir bei euch gelernt haben, da merken wir, da steht ihr dahinter und das nehmen wir mit. Das ist mir schon wichtig. Ich möchte, dass Menschen, die mit mir beruflich zu tun haben, merken, sie können Vertrauen haben und können sich auf mich verlassen. So ist das. Der Dichter Antoine de Saint-Exupéry, kennen wir alle, die Jüngeren vielleicht nicht so, aber die meisten Älteren, hat ja in seinem Kleinen Prinzen mal diesen tollen Satz geschrieben, man sieht nur mit dem Herzen gut. Herz so als Sinnmitte unseres Lebens. Also das, wenn wir von Herzensangelegenheiten sprechen, was wir meinen, was unser Inneres ausmacht. Aber ich glaube, genau das ist genau das Schwierige, mit dem Herzen gut zu sehen, weil wir oft in diesem Vordergründigen stecken bleiben. Welchem Menschen kann man schon hinter die Stirn gucken oder sogar bis ins Herz gucken? Und wer lässt sich schon gerne ins Herz gucken? Was würden die anderen von mir denken, wenn sie hinter meine Fassade blicken könnten und eben meine Schwächen sehen und nicht nur das Heldenhafte an mir? Wenn sie mitbekommen, wie es mir manchmal wirklich hier tief drin geht. Kennt ihr das, dieses Gefühl, wo man denkt, man gut, dass jetzt keiner in mich reingucken kann? Ich zumindest kenne diese Phasen aus meinem Leben und wenn man ehrlich ist, kommt man da auch nicht drum rum. Sie gehören dazu. Aber das kann manchmal so weit gehen, dass man sich selber vielleicht im Spiegel auch nicht mehr angucken mag. Und die Auswüchse eines solchen Empfindens hat das eben beschriebene Lied stark von Ich und Ich gezeigt. Das ist kein Phänomen unserer Zeit. Seit es Menschen gibt, erleben Menschen so etwas. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, aus der Berufungsgeschichte Davids. Der König Saul hatte damals den Auftrag von Gott bekommen, der Samuel, der Prophet, den König für König Saul, der abgelöst werden sollte, einen Nachfolger zu suchen. Und Gott hat gesagt, geh hin und such unter den Söhnen Isais. 7 Söhne hatte Isai und natürlich dachte man, wer soll Nachfolger von Saul werden? Und Samuel hat es auch gleich gesehen, der Älteste, groß und stark, ein Held, na klar. Und Gott sagte Samuel, nein, der ist es nicht. Und dann klapperte er so alle Söhne ab, bis er 6 durch hatte und keiner von diesen sollte es werden, obwohl sie sich einigermaßen geeignet hätte. Und dann kriegt Samuel diesen Wink, dass David es sein soll, der Kleine, an den hatte keiner gedacht. David war draußen auf der Weide, Schafe hüten, mehr traute man ihm nicht zu. Ein Schwächling. Und genau der, klein und schmächtig, ohne Kriegserfahrung, dieses Würstchen, sollte König von Israel werden. Nach menschlichem Ermessen war David damals untauglich und kein Held, eben ein Schwacher. Und dann steht da beim Propheten Jesaja, der Geist Gottes kam über David von diesem Tag an. Und wer sich so ein bisschen auskennt in der Geschichte Israels, weiß, welche zentrale Rolle dieser Mann gespielt hat. David, der dann auch Hochs und Tiefs erleben musste als König, der seine Macht missbrauchte bis hin zum Ehebruch und den Ehemann von Batseba an die Front schickte, dass er umkam und somit auch zum Mörder wurde. Das zeigt, dass auch ein heldenhafter Mensch fallen kann. Und viele Größen, die uns in der Bibel und der Kirchengeschichte beschrieben sind, sind alles Menschen mit Fehlern und Macken, die ihre Schwächen hatten, die an gewissen Punkten vielleicht heldenhaft dastanden, aber dann auch manchmal tief gefallen sind. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Dieser Text zeigt eine andere Blickrichtung auf. Wie schnell kann man nach vordergründigem Augenschein entscheiden? Aber letztlich blickt Gott tiefer. So wie wir uns selber sehen oder wie wir gerne gesehen werden wollen von anderen, das ist der eine Teil. Aber hinter dieser Außenansicht gibt es ja eben auch das Innere. All das, was unseren Menschen ausmacht, was wir manchmal vielleicht nicht so gern zeigen. Da sind unsere Ängste, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, aber eben auch die dunklen Seiten unserer Persönlichkeit. Und das können wir wie eine Fassade vor uns hertragen, hinter der wir uns verstecken. Unter diesem Aspekt bekommt für mich der zweite Teil dieses Satzes zunächst mal eine erschreckende Wirkung. Gott aber sieht das Herz an. Gott aber sieht das Herz an. Da ist offenbar wirklich einer, der reinguckt in mich, der um all diese Dinge weiß, die ich so gern vor anderen verberge. Manche bekommen instinktiv Angst bei diesem Gedanken, weil man sich entlarvt fühlt. Wenn Gott allmächtig ist und in mich hineinsieht, dann kriegt er ja diesen faden Beigeschmack von dem großen Überwacher. Gott aber sieht das Herz an. Nein, ich habe gelernt, diesen Vers ganz anders zu sehen. Das heißt nämlich nichts anderes als das, dass Gott hinter die Fassade blickt, als einziger, der es wirklich kann, und das mit einem unglaublich heilsamen Blick tut. Da, wo Gott einem Menschen ins Herz sieht, da sieht er diese Schwächen und Fehler und Macken. Da sieht er all das, was ebenso gar nicht heldenhaft an uns ist. Und genau um diese Dinge geht es ihm. Denn er möchte nichts lieber, als dass das ausheilt und in Ordnung gebracht wird. Gott sieht unser Herz an. Was siehst du, wenn du in dein Herz hineinblickst? Ich habe gelernt für mich, dass ich immer offener werden möchte für diesen Blick Gottes, für diesen liebevollen Blick. Auch da, wo ich manchmal merke, dass ich Dinge vielleicht nicht so im Griff habe, wie ich sie gern hätte. Auch da, wo ich mir sagen muss, ja, und da bist du wieder eingeknickt. Was denkt Gott jetzt von mir? Dann fühle ich diesen liebevollen Blick, dass er sagt, ja, richtig war das nicht. Aber ich weiß darum, du weißt darum und gemeinsam kriegen wir das wieder hin. Was sehe ich, wenn ich in mich hineinschaue und was sehe ich, wenn ich versuche, mit Gottes Blick in mich hineinzuschauen? Ich finde es zunehmend für mein Leben, je älter ich werde, als befreiend, dass ich vor Gott keine Fassade aufbauen muss, ja, es gar nicht kann. Ich bin von ihm vollends durchschaut und gleichzeitig vollends geliebt und angenommen. Auch mit den Dingen, mit denen ich an mir selbst hader und die ich so gern vor anderen verstecke. Ich glaube, wenn man diese Erkenntnis verinnerlicht hat, erst dann kann wirklich Veränderung und Heilung beginnen. Das heißt, dass man offen und ehrlich werden muss. Zum einen vor sich selber, aber auch vor seinem Schöpfer. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber bei anderen Menschen geht mir das immer so, offen und ehrlich werden kann ich wirklich nur bei Menschen, die mich nicht in eine Pfanne hauen. Das klappt nicht immer, weil wir Menschen eben Menschen sind. Aber bei Gott passiert das nicht. Bei Gott darf ich wirklich schonungslos offen und ehrlich werden. Und ich weiß, dass er mich nicht in die Pfanne haut. Denn Menschen sehen nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und darum hat dieser Vers für mich beides. Er führt mir vor Augen, wie wir Menschen sind, leider vordergründig und oberflächlich, besonders auch dann, wenn es um den Glauben geht und unser Verhältnis zu Gott und den Ernst um die Dinge des Glaubens. Und gleichzeitig fordert er mich aber auch heraus, indem er mir mitteilt, du, Gott sieht tiefer. Du musst nicht stehen bleiben bei diesem menschlich Oberflächlichen, sondern du kannst dich immer wieder neu auf ihn einlassen. Und indem wir bereit werden, diese Sichtweise Gottes anzunehmen, für unser Leben und auch das für andere. In dem Maß können wir merken, wie Gott uns gebrauchen kann, mehr und mehr in dieser Welt. Nämlich um an seinem Reich mitzubauen. Und das bedeutet, dass wir erkennen, wie Gott uns begabt. Ich finde es faszinierend, dass Menschen so unterschiedlich begabt sind und einander ergänzen. Gott setzt Begabungen frei, von denen wir vielleicht bislang nur geträumt haben. Das heißt zum einen, dass wir begreifen, da wo Gott seine Geschichte mit uns Menschen anfängt, was wir letztlich an ihm haben. Ja, es kann erschreckend sein zu erkennen, was alles nicht in Ordnung ist in unserem Leben und worauf Gott letztlich Wert legt. Ich habe Menschen kennengelernt, die ihr ganzes Leben umkrempeln mussten, von vorne bis hinten, weil all die Dinge, die ihnen wichtig waren, immer unwichtiger wurden, als sie merkten, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Und selbst David ging es damals so. Wenn ihr mal in Psalm 139 reinschaut, Vers 23, dort sagt er: Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Das heißt, und jetzt wird es konkreter, dass wir die Motive für unser Handeln auch mal gründlich unter die Lupe nehmen. Auch wir Christen sind so oft perfekte Schauspieler, Maskenträger und Versteller. Aber macht euch immer wieder bewusst, Gott sieht unser Herz an. Er sieht genau dahin, wie wir es wirklich meinen. Und wenn ich diesen Vers ernst nehme für mein Leben und meinen Glauben, dann bezieht sich das auf meine Denkweise und auf mein Verhalten zu meinen Mitmenschen. Da wird es nämlich praktisch, ob ich bereit bin, mein Herz wirklich Gott zur Verfügung zu stellen. Und das heißt auch, nach den Dingen zu fragen, die er in mich hineingelegt hat. Ich erinnere mich daran, dass ich, als ich noch im Gemeindedienst war, oft mit Menschen zu tun hatte, die an dem gezweifelt haben, was sie können oder ob sie überhaupt was können, ob sie Begabungen haben, ob Gott sie gebrauchen kann oder nicht. Darum möchte ich abschließend jetzt ein paar Worte zu diesem Thema sagen, was es heißt, Gott ins Herz blicken zu lassen und sein Herz für ihn zu öffnen. Es heißt zum einen, dass wir uns selbst so akzeptieren, wie wir sind, weil Gott es auch tut, auch mit unseren Schwächen. Das heißt aber auch, dass wir zunehmend lernen, darauf zu schauen, dass Gott in uns Dinge hineingelegt hat, die vielleicht noch freigesetzt werden müssen. Wenn ein Mensch Christ wird und der Heilige Geist in sein Leben einzieht, dann bringt er immer Begabungen mit. Das gibt es nicht, dass ein Mensch nicht begabt ist, der als Christ lebt. Manche kennen vielleicht ihre Begabung noch nicht. Da muss man lernen, danach zu fragen. Ich erinnere mich dran, als ich 2001 nach Rehburg in die Gemeinde kam. Es war eine meiner ersten Beerdigungen. Ich hatte ein Trauergespräch mit der Witwe und der Tochter des Verstorbenen. Die Tochter war damals so Anfang, Mitte 40. Und nach dem Trauerbesuch sagte sie: Ich würde Sie gern noch mal persönlich unter vier Augen sprechen. Geht das? Ich sagte: Ja, gerne. Und ich hatte noch Zeit, dann sind wir rübergegangen zu ihr nach Hause. Und dann hat sie mir erzählt von ihrer Geschichte, ihrer Lebensgeschichte und sagte: Ich war so engagiert früher in der Kirche. Ich war sogar mal im Kirchenvorstand. Und da habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber die haben mich da praktisch reingezogen. Und irgendwann nach 4 Jahren habe ich gesagt, habe die Nase voll. Und dann war ich erstmal weg. Und ich möchte so gerne meinen Glauben wieder in der Gemeinde leben, aber ich glaube, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich kannte die Frau ja noch nicht und von daher habe ich sie gefragt, was sie denn gerne macht, was sie denn in ihrer Freizeit tut. Und ein Wort gab das andere. Auf einmal kam dabei raus, dass sie in einer Laienspielgruppe in Rehburg spielte und dass sie so, ich weiß nicht, ob sie einen Spitznamen hatte, aber irgendwie war sie die Inge Meisel von Rehburg, eine begnadete Schauspielerin. Und dann habe ich ihr gesagt, Sie sind meine Frau. Also ich war damals schon mit Andrea verheiratet, nicht ich will sie haben, sondern ich sage, ich brauche sie in der Gemeinde. Und dann habe ich ihr davon erzählt, dass wir vorhaben, andere Formen von Gottesdiensten zu feiern und dass man in Gottesdiensten, das kennt ihr ja auch, kleine Anspiele, kleine Theaterstücke vor der Predigt hat. Das kannte sie nicht, das waren alles böhmische Dörfer. Und ich sage, genau mit dieser Gabe können Sie sich eingeben. Und sie hat über viele Jahre diese Anspielgruppe geleitet und war da in ihrem Element. Manche Dinge müssen erstmal freigesetzt werden. Und dann können wir auch über unsere Schwächen hinwegsehen. Wir alle haben Schwächen und müssen damit leben lernen. So, und jetzt bin ich bei dem Buch, Jens. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, nämlich 2001, als ich nach Rehburg kam, habe ich dieses Buch zum Beginn der Gemeindearbeit von einem lieben Kollegen geschenkt gekriegt, mit dem Titel Gott braucht keine Helden. Ich weiß noch, wie mir alle Gesichtszüge entglitten, ich kannte das Buch nicht und dachte, was will er mir damit sagen? Bin ich hier nicht erwünscht in diesem Ort? Aber dann habe ich es gelesen, dieses Buch von Magnus Malm, einem schwedischen Autor. Und dieses Buch hat er 98 geschrieben, ist dann ins Deutsche übersetzt worden, 2001, 2003. Insofern hast du recht, war die zweite Auflage, die dann gekommen ist. Es ist weggegangen wie warme Semmel. Das ist ein tolles Buch. Ich habe jetzt nochmal reingeguckt in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und Magnus Malm vertritt eine These, mit der ich mich damals erst auseinandersetzen musste. Und diese These lautet, Gott braucht nicht nur keine Helden, sondern er schreibt in seinem Buch, Gott braucht uns Menschen nicht. Ich bin anders groß geworden. Ich glaube, Dietrich Bonhoeffer hat es mal gesagt in irgendeinem Text, Gott hat keine Hände als unsere Hände, Gott hat keine Stimme als unsere Stimme, Gott hat keine Füße als unsere Füße und wollte damit sagen, wir sind aufgerufen, uns einzusetzen für den Bau am Reich Gottes und er braucht uns dazu. Magnus Malm sagt, nein, Gott braucht uns nicht. Er braucht keine Menschen. Und dann kommt aber sein Aber. Aber Gott will uns. Sonst hätte er uns nicht geschaffen. Und das ist der kleine feine Unterschied. Gott braucht uns nicht, aber er will uns. Wir sind seine Leidenschaft. Woran werden eigentlich unsere Gemeinden und das, was wir tun, gemessen? Haben Sie sich das mal gefragt? Messen wir unsere Gemeinden nicht häufig an dem, was an Aktionen läuft, wenn man den Gemeindebrief so aufschlägt? Boah, tolle Gemeinde. An jedem Tag der Woche findet irgendwas statt. Oder messen wir unsere Gemeinden an der Zahl der Gottesdienstbesucher? Oder vielleicht am Pastor, wie viele Besuche er macht? Oder wie viele Beter die Gemeinde hat? Oder wie viele Männer und Frauen die Seelsorge übernehmen? Ist nicht oft der Reichtum einer Gemeinde eher das, was im Verborgenen geschieht? Ich glaube, da, wo Menschen gar nicht heldenhaft auftreten, sondern in der Stille arbeiten, für andere da sind, anderen helfen, im Glauben weiterzukommen und Schritte zu machen. Das sind die wahren Helden, die kaum einer sieht. Gott sieht unser Herz an. Worum geht es letztlich im Kern? Und da zielt Magnus Malm auch drauf ab. Er sagt, im Kern, im Tiefsten heißt Christsein, Gott die Ehre zu geben mit seinem ganzen Leben. Und er verdeutlicht das nochmal an dem Wort, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Jesus, im Johannesevangelium kann man es nachlesen, hat seinen Jüngern gesagt, darin wird mein Vater im Himmel verehrt, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Johannes 15, Vers 8. Darin liegt letztlich das Ziel vom Christsein, von aller christlichen Arbeit, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Und was für Menschen hat Jesus beauftragt damit? Was waren das für Pappnasen, diese 12, die er da um sich versammelt hat? Genauso Pappnasen wie ihr und ich. Ganz normale Menschen. Er hat nicht die studierten Theologen und die Gesetzeslehrer genommen. Er hat normale Menschen zu sich gezogen, ist mit ihnen durch das Land gegangen, hat ihnen von Gott erzählt. Leute wie Petrus, dem Fischer, das war so ein Alpha-Typ, so einer mit einer großen Schnauze, immer vorne weg. Als Jesus sagt, ihr werdet euch alle von mir abkehren, sagt er, ich nicht. Ich gehe mit dir bis zum Schluss, bis in den Tod. Vorsichtig, hat Jesus ihm geantwortet, vorsichtig. Ihr kennt die Geschichte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann ist Petrus noch vorausgegangen, als man Jesus gefangen nehmen wollte und hat einem Hauptmann das Ohr abgeschlagen. Jesus hat es geheilt und hat gesagt, so nicht. Mit dem Schwert wird das Wort Gottes nicht verteidigt. Da waren Johannes und Jakobus, werden auch die Donnersöhne genannt. Auch so Fischersleute. Die wollten Blitze vom Himmel herbei befehlen, als Jesus mit der Jüngertruppe durch Samarien kam und man sie nicht aufnehmen wollte. Und hinterher wollten die beiden noch einen Ministerposten im Himmel, rechts und links an seiner Seite sitzen. Nichts haben sie verstanden von dem, was Jesus erzählt hat vom Reich Gottes. Und genau diese drei nimmt er auch noch mit nach Gethsemane vor seiner Kreuzigung und sie sollen mit ihm wachen und beten. Und was machen die? Pennen ein, dreimal. Da ist Judas, der ihn später verraten hat. Da ist Thomas, der Zweifler, der nach der Auferstehung gesagt hat, Leute, ich glaube euch alles, aber nicht, dass der auferstanden ist. Mit diesem Wort, erst wenn ich meine Finger in seine Seite und seine Wunden lege, glaube ich, das hat er so viel gesagt wie, ihr könnt mir alles erzählen, aber das nicht. Auferstanden ist er nicht. Und dann begegnet er ihm, fällt vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Und genau mit solchen Flitzpiepen hat Gott sein Reich gebaut und hat die beste Botschaft der Welt über den ganzen Mittelmeerraum bis auf den ganzen Globus verbreitet. Mit ganz normalen Menschen, solche wie ihr es seid, wie ich es bin. Menschen mit Macken und Fehlern. Und der Apostel Paulus setzt eigentlich noch eins drauf. So wie wir die Paulusbriefe lesen, was wir von ihm wissen, glauben wir schon, dass er ein ziemlicher Perfektionist war. Aber es muss etwas gegeben haben, was ihn selbst an sich gestört hat. Paulus spricht in den Korintherbriefen vom Stachel in seinem Fleisch. Er sagt, mehrfach habe ich Gott gebeten, mir das zu nehmen. Er benennt es nicht. Wir wissen nicht, was es ist. Man vermutet, könnte sein, dass er an anderen Stellen davon redet, dass man ihm nicht so gut zuhören könnte, ob er einen Sprachfehler hatte oder irgendetwas anderes. Jedenfalls etwas, wo er meint, es steht ihm im Wege, das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Und als er Gott inständig bittet, das von ihm zu nehmen, kriegt er nur zur Antwort, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein tolles Wort. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Denn, liebe Freunde, eins ist klar, da wo wir meinen, dass wir heldenhaft und stark sind, wo wir sagen, das schaffe ich, da sind wir ziemlich allein auf weiter Flur und Gott lässt uns alleine machen. Mit allen Konsequenzen. Ich erinnere nochmal an David. Aber da, wo wir hinter unserem Egoismus zurücktreten können und sagen, in meiner Schwachheit kann Gottes Stärke zutage treten, da werden wir etwas von dem erleben, was es heißt, dass wir Menschen nur sehen, was vor Augen ist, Gott aber das Herz ansieht und uns gebrauchen kann, einen jeden Einzelnen, zum Bau an seinem Reich in dieser Welt. Amen.